Vor 125 Jahren wurde Alfred Hitchcock geboren und darüber haben wir hier im Domradio schon am Dienstag gesprochen. Heute schauen wir uns einen seiner Filme mal genauer an und wir sprechen ja seit ein paar Wochen donnerstags immer mit einem der Popcorn-Pilger. Das sind zwei katholische Theologen, die auch filmbegeistert sind und heute ist Fabian Apel an der Reihe. Hallo Fabian.
Hallo Dagmar.
Du kennst nicht nur einen, sondern mehrere Hitchcock-Filme und du hast mir schon vorab verraten, dass man als Filmfan an ihm nicht vorbeikommt. Warum?
Also an ihm, an Alfred Hitchcock als Regisseur und an diesem Film, über den wir heute reden, Vertigo im Besonderen. Also nebenher, es gibt im Internet ja von Filmfans geführte Dateien, in denen Filme gelistet werden und in denen Filme auch bewertet werden. Und dort war immer Citizen Kane galt immer lange Zeit als der beste Film aller Zeiten. Und dieser Film wurde abgelöst von Vertigo von Alfred Hitchcock.
Tja, und also ich kenne diesen Film nicht. Ich habe ihn noch nicht gesehen.
Ja, ein Film, der die menschlichen Abgründe von Liebe und vor allen Dingen von Leidenschaft ergründet. Wir haben am Dienstag ja ein bisschen über die katholischen Vergangenheit, den katholischen Hintergründe von Alfred Hitchcock geredet hier in diesem Film. In diesem Film können sich Psychologen und Hobbypsychologen abarbeiten, wenn sie das wollen, über die Abgründe menschlicher Psyche und Leidenschaften.
Aus dem Reich der Toten, ein Psychothriller aus dem Jahr 1958. Also ich habe ihn nicht gesehen, vermutlich auch nicht alle, die jetzt zuhören. Worum geht es inhaltlich?
Das ist tatsächlich ein bisschen kompliziert und nicht in zwei Sätzen gesagt. Es geht um einen Polizisten, Scotty, der an Höhenangst und an Drehschwindel leidet, wenn er aus hoher Höhe schaut. Da gibt es am Anfang des Films eine Rückblende, die das erklärt, warum er eben so Höhenangst hat. Und er bekommt einen Auftrag von einem alten Freund, die haben sich seit Jahren nicht gesehen. Dieser Freund macht sich Sorgen um seine Frau und Scotty soll seine Frau Madeleine beschatten und gucken, was da los ist. Und dann wird Scotty Zeuge eines vermeintlichen Suizids in einer alten Klosteranlage von dieser Madeleine. Und Scotty ist aber besessen von dieser Frau. Er hat sich in Madeleine verliebt und will sie wiedersehen, verfällt dann in eine Depression und dann trifft er eine andere Frau wieder, die exakt so aussieht wie diese Madeleine, eine Verkäuferin namens Judy. Und dann arbeitet er an Judy, so wie in Pygmalion, ja, oder in der modernen Musical-Version My Fair Lady, also arbeitet er an dieser Frau, dass diese Judy wieder so wird, wie er die Madeleine von früher kannte. Und dann stellt sich heraus, es ist tatsächlich die gleiche Person. Judy und Madeleine sind die gleiche Person. Sie ist eine Schauspielerin, die engagiert wurde, um einen Mord zu vertuschen. Also dieser alte Freund hat seine Frau umgebracht und dieser Suizid ist nur ein gefakter Suizid. Es ist eigentlich eine Mordvertuschung. Und so kommen die beiden wieder zusammen und am Ende ist es nicht so ganz klar, ist es ein Unglück, ist es ein Unfall, stürzt sie oder wird sie gestoßen? Auf jeden Fall ist der Höhepunkt wieder in dieser alten Klosteranlage, in dieser alten spanischen Missionsstation, stürzt die Judy, die Madeleine, vom Dach und ist diesmal endgültig tot. Dafür hat Scotty seine Höhenangst überwunden.
Tja, und warum hast du jetzt das Ende erzählt?
Ja, weil anders als wir das aus dem modernen Kino sehen, es hier nicht um Spoiler, also der gefürchtete Spoiler ist hier nicht entscheidend. Denn der Film ist sehenswert, auch wenn man das Ende kennt, erstens. Und zweitens arbeitet Hitchcock selber mit Spoilern. Also zur Hälfte des Films setzt sich Judy / Madeleine hin und schreibt einen Brief, indem sie erklärt, diese ganze Geschichte von dem gefakten Mord und dass sie die gleiche Person ist wie, dass Judy und Madeleine die gleiche Person sind. Und dann wird dieser Brief aber nicht abgeschickt. Das heißt, Scotty, der Hauptdarsteller, die Hauptfigur, weiß davon nichts, aber der Zuschauer ist über alles informiert.
Ist das typisch für Hitchcock?
Ja, das ist jetzt in diesem Fall so eine ziemlich einmalige Sache, aber dieses Spielen mit dem Zuschauer, das ist schon eine typische, würde ich sagen, eine typische Hitchcock-Sache, ja. Aber andere Sachen, die typisch für Hitchcock sind, die kann man an diesem Film auch ganz toll aufzeigen.
Zum Beispiel?
Also zum Beispiel ist die filmische Umsetzung, ne? Also Hitchcock legte eben sehr viel Wert darauf, zu zeigen und den Dialog nur sehr im Hintergrund zu lassen. Zwar wird eben dieser ganze Plot erklärt in einem Brief, der aufgeschrieben wird, aber der Zuschauer, die Zuschauerin sieht durch die Bilder, die entstehen, durch die Farben und durch den Ton, die Musik, die für diesen Film komponiert worden ist, soll erfahren werden, worum es hier geht. So gibt es eine Szene, in der ganz exemplarisch Scotty Madeleine bzw. Judy auf einem Friedhof wieder sieht. Und dieser Film ist, diese Szene spielt am Tag. Es ist Sonnenschein in Kalifornien, ein sonniger, warmer Tag. Und Hitchcock legt aber so eine Art Nebelfilter unter das Bild. Und dadurch erscheint diese ganze Szene wie entrückt, wie in einem barocken Altargemälde, wo die Heiligen auf Wolken über einer Szenerie schweben. So ist auch hier klar. Und jeder weiß, jeder Zuschauer weiß, diese Madeleine ist entrückt, ist im Grunde eine überirdische Figur.
Und dann hat dieser Film ja den Titel Vertigo und da gibt es noch den Vertigo-Effekt und das hängt eben auch miteinander zusammen jetzt hier mit Hitchcock.
Ja, Hitchcock war immer auf der Höhe seiner Zeit und der technischen Möglichkeiten. Er wollte immer genau zeigen, was ist das Kino, zu was ist das Kino in der Lage zu zeigen. Und er hat sich überlegt, wie stellt er diesen Höhenschwindel dar, dass der Zuschauer, die Zuschauerin auch das nachvollziehen kann, wie das ist, wenn man von oben vom Dach runter guckt und einem wird schlecht. Und zwar hat er die Kamera auf ein Gestell gestellt und dann zurückgezogen. Also die Kamera fährt zurück und gleichzeitig wird aber das Bild herangezoomt, sodass also ein Widerspruch entsteht zwischen der Bewegung der Kamera und dem Näherkommen des Bildes. Ja, also wer schon mal fotografiert hat oder gefilmt hat, weiß, dass mit dem Zoom kann man eben etwas nahe heranholen. Wenn aber die Kamera sich gleichzeitig entfernt, entsteht so ein ganz komischer Effekt, den man als Zuschauer, den man ein bisschen nachvollziehen kann, wie das ist, so einen Höhenschwindel zu haben.
Ja, im Hintergrund verzerrt sich ja dann auch das Bild, ne?
Ja, genau. Es wird dann unscharf und das drin so, ja.
Das Publikum, das hat damals ja wohl eher zurückhaltend auf diesen Film reagiert. Heute zählt man ihn, ja, du hast es schon gesagt, zu einem der wichtigsten Filme Alfred Hitchcocks oder überhaupt einer der wichtigsten Filme, die es so gibt. Warum sehen wir das denn heute so anders als damals das Publikum?
Ja, so richtig weiß man es nicht. Was man weiß, ist, dass Hitchcock wohl hinter vorgehaltener Hand seinen Hauptdarsteller dafür verantwortlich gemacht. Er war damals schon ein bisschen älter, da schon leicht graumeliertes Haar. Und man hat ihm diese Leidenschaft, diese Hingabe, zumindest das damalige Publikum Ende der 50er Jahre, hat diese Affäre oder diese Leidenschaft, bis hin zur Selbstaufgabe eines älteren, gesetzten, arrivierten Herrn zu einer jungen Frau, Madeleine bzw. Julie, nicht abgekauft. Weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch ein bisschen eine Ausrede gewesen. Also ich finde, der Film funktioniert, wenn man sich das anguckt, auch mit dem Altersunterschied.
James Stewart, der hat mitgespielt, der war danach extrem erfolgreich. Hat der Film Vertigo auch bei ihm dazu beigetragen?
Nee, der war schon vorher erfolgreich. Also der war, James Stewart war schon vorher ein unglaublich erfolgreicher Schauspieler. Ja, ich habe auch schon gesagt, er war jetzt auch nicht mehr ganz jung, aber er war auf dem Höhepunkt seiner Karriere, als er mit Alfred Hitchcock zusammengearbeitet hat. Er wollte danach auch noch mal einen weiteren Film machen, Der unsichtbare Dritte. Den wollte er auch, also Stewart mit Hitchcock zusammen machen, aber dann hat sich Hitchcock für einen anderen Schauspieler entschieden.
Ich habe auch gelesen, dass der Film sogar schon mit Computergrafiken gearbeitet hat, im Jahr 1958.
Ja, da darf man sich jetzt nicht so viel drunter vorstellen, wie wenn wir ja heute von computergenerierten Bildern fürs Kino reden. Das war ein mechanischer Computer, also mit vielen Drehrollen und der wurde handbetrieben mit einer Kurbel. Das ist ein altes Gerät, mit dem die US-Armee im Zweiten Weltkrieg Scheinwerfer, also Flugabwehrscheinwerfer koordiniert hat und gesteuert hat. Und mit diesem Gerät wurden Bilder für den Vorspann des Films generiert. Also in dem Vorspann gibt es so drehende Bilder, drehende Grafiken, so eine Spiralgrafik, die über verschiedene Ausschnitte von Frauenteilen, Auge, verschiedene Körperteile von einer Frau werden gezeigt, die sich drehen und darüber liegt eine Spiralgrafik. Und das wurde mit diesem Computer gemacht.
Also für die damalige Zeit schon eine Neuheit. Für heute grinsen wir wahrscheinlich drüber. Ja. Aber eine wichtige Frage noch. Alfred Hitchcock kam ja meistens selber in seinen Filmen in einer kurzen Sequenz vor. Und ich nehme mal an, im Film Vertigo wohl auch, oder?
Ja, es gibt eine Cameo-Auftritt, wie man so schön sagt, also ein Juwel, ein Kronjuwel, ziemlich am Anfang, als Scotty auf dem Weg ist in die Firma von diesem alten Freund, der sich Sorgen um seine Frau macht oder der ihm den Auftrag erteilt, seine Frau zu beschatten. Da ist im Hintergrund die Passanten auf dem Bürgersteig, da ist einer davon. Ist
Alfred Hitchcock. So. Ja, ja, wer sich den Film Vertigo anguckt, kann dann ja mal in dieser Szene drauf achten. Fabian Ables, einer der Popcorn-Pilger, ist Theologe und kennt sich mit Filmen gut aus, wie wir hören, und stellt uns hier im Domradio auch regelmäßig jetzt Filme vor. Heute haben wir über den Film Vertigo von Alfred Hitchcock gesprochen und Hitchcock wurde vor 125 Jahren geboren. Fabian, vielen Dank.
Danke auch.